Obacht! Um 8. Das Morgenmagazin am Mittwoch.
Ja, guten Morgen miteinander. Ihr hört Radio Lora. Es ist 8 Uhr am Morgen, Mittwoch. Ihr wisst, was das heisst. Zeit für unser Morgenmagazin. Obacht um 8. Ich hoffe, ihr seid mit dem richtigen Ohr schon aufgestanden und freut euch auch auf den Tag wie mir.
Ja, guten Morgen. Ich habe heute verschlafen eigentlich und bin ohne Wecker um 12 ab 7 Uhr aufgewacht und dann dahin geflitzt. Bin aber darum noch so ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, das schlägt sich nicht in der Sendung nieder, sondern dass wir da gut können, unsere Inhalte bringen. Wir haben Good News, Tipps, Sachen, Agenda, was auch immer die Woche läuft. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt da schon in Inhalt starten, gönnen wir uns auch noch mal ganz eine kurze Aufwachpause und zwar mit meinem ersten Lied. Also ich habe meine Liederauswahl mir das mal zuschicken lassen. Alle eigentlich vom Boot. Danke vielmals für den musikalischen Beitrag zu dieser Sendung heute. Wir fangen an mit dem ersten Song und zwar Venin Carmin, It's Gonna Be Wild, und wir wünschen in dem Sinn einen wilden Start in den Tag. Ja, das war Venin Carmin, It's Gonna Be Wild. Echt fetzig. Da ist noch ein Hintergrundmusik gelaufen. Wir müssen auch noch ein bisschen in Fahrt kommen und uns da wieder ein bisschen eintunen, da im Studio bei Obacht um 8 auf Radio Lora 97,5. Und ich würde sagen, um ein bisschen positive Vibes hineinzukommen, hören wir, was du uns da an positiven News mitgebracht hast, Neda.
Good News!
Genau, es geht weiter mit der Good News. Und ich habe gedacht, als Start können wir mit etwas Leichterem anfangen. Und zwar hat vor ein paar Wochen, auf TikTok hat TikTok-Nutzer Swoletariat Sonic the Hedgehog-Animation und Verkleidung benutzt, um Tipps zu verbreiten, wie man sich am besten am Arbeitsplatz organisieren kann. Und dann am Montag vorgestern hat dann eine übergrosse Mehrheit von der Arbeiterinnen bei Sega of America bei der nordamerikanischen Niederlassung vom japanischen multinationalen Spielerentwickler, der auch Sonic the Hedgehog gemacht hat, haben dann bekannt gegeben, dass sie eine Gewerkschaft gründen wollen.
Sonic the Hedgehog, ist das etwas, wo man müsste wissen, was das ist?
Das
oder?
Game, wie sagt man dem? Was kann ich auf Deutsch? Das bekannte Videospiel.
Okay, aber es ist der Leute im Begriff.
Ich hoffe
es.
Okay,
das können wir ganz schnell lernen. Also Hedgehog, Eagle, oder?
Yeah. Okay. Ja, und genau, der hat das gebraucht zum, das ist so ein, ja. Anyways, ja, das wird gebraucht als Animation, ist so eine, auch ein Film, der von dieser Computerspielfigur und einem Maskottchen von Sega, von dieser Spieler, von der Spielentwicklungsding. Okay. Und genau, das wird so benutzt, um den Leuten erklären oder Tipps geben, wie man sich am besten organisieren kann am Arbeitsplatz. Und jetzt haben die von Sonic the Hedgehog, die Spielentwickler, dann eine Woche später oder so bekannt gegeben, dass sie sich wollen, Gewerkschaften.
Ah, Entschuldigung, das hast du eigentlich genau du jetzt gerade gesagt und ich habe es einfach nicht richtig verstanden.
Sorry. Alles gut. Genau. Und sie haben gesagt, dass sie werden eine Gewerkschaft gründen werden. Und sie werden sich in Partnerschaft mit der Communications Worker of America, der CWA, gewerkschaftlich organisieren. Und sie umfassen momentan 144 Mitarbeiterinnen in verschiedenen Stellen, Marketing, Lokalisierung, Entwicklung und so weiter vom Unternehmen. Und sie sagen, ich zitiere, wir sind gewerkschaftlich organisiert, weil wir die Spiele lieben, an denen wir arbeiten. Wir lieben unsere Kollegen und lieben es, bei Sega zu arbeiten, sagen sie, Arbeiterinnen. Aber leider ist dieser Job für viele nicht nachhaltig. Unser Ziel ist es, Sega zu einem Unternehmen zu machen, in dem sich die Mitarbeiterinnen noch viele Jahre lang wohlfühlen können. Die Gewerkschaft wird ein grösseres Grundgehalt fordern und so ein bisschen um Industriestandards und Lebensunterhaltskosten Steigerungen so dem können nachkommen. Und eine bessere Gesundheitsfürsorge und die Möglichkeit, auch remote zu arbeiten, also aus der Ferne oder Homeoffice können zu machen und so weiter, sind ein paar Forderungen. Inmitten von Löhnen, die unter dem Branchendurchschnitt liegen, schwachen Sozialleistungen und fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten, ist die gewerkschaftliche Organisation unsere Antwort. Ein Beispiel dafür ist, dass fast ein Drittel der langjährigen Sega-Mitarbeiter immer noch keinen Vollzeitstatus, keine bezahlte Freistellung, keine angemessene Ausbildung und nicht mal Trauerurlaub haben. Also das ist schon krass, oder?
Ja.
Obwohl sie Sega Jahre ihres Lebens gewidmet haben. Genau, sie haben, die Arbeit bei Sega ist für viele von uns eine Leidenschaft und es ist so aufregend zu sehen, dass wir durch die Organisierung dieser Arbeit zu einem nachhaltigen, langfristigen Karriere machen können, sagt Mohammed Saman, ein Qualitätssicherungsarbeiter und Organisator, also Gewerkschaftsorganizer, in einer Pressemitteilung. Durch die Gründung unserer Gewerkschaft werden wir ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen haben, die unsere Arbeitsbedingungen bestimmen und die Sicherheit unserer Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen gewährleisten. Ja, das ist
ja,
auch
cool.
Ein lustiger.
Ich finde, das ist eigentlich gerade noch inspirierend. Wir sollten uns das vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen, da wir lieben sie auch beim Lora, aber ein paar Sachen können wir also schon noch verbessern, was die Arbeitsbedingungen anbelangt.
Für die Branche, wir machen es für die ganze Branche, nicht nur für uns, oder?
Ja, voll.
Ja, genau, das sind die ersten News. Ich habe gedacht, das ist ein lustiger Zufall und es ist natürlich immer gute News, wenn sich die Leute organisieren, auch am Arbeitsplatz.
Ja, voll.
Ja, die zweite News, die ich habe, ist ein bisschen weniger leicht, aber nichtsdestotrotz auch gute News. Und zwar geht es darum, dass eine Gruppe von Gesundheitsfachkräften in Bangladesch versucht, Frauen in einigen von den abgelegensten Gegenden des Landes zu erreichen, um die Stigmatisierung von Gebärmutterhalskrebs zu bekämpfen. Gebärmutterhalskrebs ist eine von den, also ist ein wachsendes globales Grundgesundheitsproblem und im Jahr 2020 allein sind weltweit mehr als 604'000 neue Fälle diagnostiziert worden und etwa 342'000 Frauen daran gestorben. Oder werden genau daran sterben. Und 90% der Neuerkrankungen und Todesfälle sind meistens in Ländern mit sogenannten niedrigem und mittlerem Einkommen, wo Zugang zu Präventiv- oder Präventionsmaßnahmen und Behandlungen oft begrenzt ist. Und in Bangladesch, das ist auch ein Deltaland, wo von Flüssen und Nebenflüssen durchzogen ist, und somit auch der Zugang auch besonders schwierig kann sein, vor allem die, die auf den wandernden Sandinseln in den sogenannten Chars leben. Und Friendship ist eine Organisation, die sich um die am schwersten zugänglichen Gemeinden in Bangladesch kümmert. Und sie hat 2002 angefangen, dort haben sie ihre Tätigkeit aufgenommen, nachdem sie einer von den ersten NGO-betriebenen Krankenhausschiffen der Welt in Betrieb genommen haben. Und Friendship hat sich von Anfang an für die Früherkennung und Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs eingesetzt. 2021 hat die Organisation dann angefangen mit der Umsetzung von Prävention und Screening, das heisst Prevention and Screening Innovation Project. Das ist von der EU finanziertes Projekt. Aber es konzentriert sich genau auf die abgelegenen Gemeinden. Und genau, sie führen Gesundheitssitzungen durch, wo Dutzende von Frauen so im Kreis sitzen und Informationen über die Gesundheitsrisiken von Gebärmutterkrebs und Prävention auch erhalten. Und sie werden sie verteilen selbst Testkits, wo man sich kann sofort testen kann.
Ah, krass.
Genau, und Sumi Begum, das ist eine von der Friendship Community Mitarbeiterinnen ist eine medizinische Grundversorgung, also versucht mit medizinischer Grundversorgung zu leisten und Überweisungen auch an Schwangerschaftsvorsorge, Nachsorge, Ernährung, Familienplanung, Hygienebewusstsein und so weiter. Und sie sagen auch, dass sie festgestellt haben, dass viele Frauen sich auch schämen, zum Hilfe suchen und weil die Untersuchung auch erfordert, also den Intimbereich. Und den muss man ja auch untersuchen, genau. Und sie sagen, die Gesellschaft lehrt Mädchen, sich für ihren Körper zu schämen. Es wird ihnen gelehrt, sich zu bedecken und mit kreuzenden Beinen zu sitzen. Aber Vaginas sind wichtig, ohne Vaginas gäbe es keine Menschheit. Also ist es wichtig, dass wir uns um sie kümmern. So nagmacha tun. Und seit dem Beginn von dem Prescription-Projekt im 2021 sind 121 Frauen positiv auf HPV getestet worden. Und 140 Patientinnen sind mit Kryotherapie und thermischen Behandlungen behandelt worden, während dann 29 von ihnen sind dann für weiterführende Behandlungen überwiesen worden. Und trotz dem steigenden Bewusstsein sozusagen in dem Bereich zögert natürlich viele Frauen, auch wegen dem Stigma, das mit Vaginalgesundheit verbunden ist, weiterhin an diesem Programm teilzunehmen. Aber es steigt und Friendship setzt die wichtige Arbeit fort und versucht die Frauen trotzdem weiterhin zu unterstützen und das Awareness zu kreieren. Und man nimmt an, dass das natürlich Zeit braucht, aber dass sich das dann schon auch verbreitet. Und das letzte Zitat: Keine Frau sollte jemals an Gebärmutterhalskrebs sterben müssen, eine Krankheit, die völlig vermeidbar ist. Wir wissen, was ihn verursacht, wir wissen, wie man vorbeugen kann und es ist an der Zeit, dass wir dem ein Ende setzen. So Dr. Musamad Kolum.
Ja, danke vielmals. Ich habe es noch spannend gefunden, weil das letzte Mal habe ich ja von dir Good News zugeschickt bekommen und da vortragen. Und das war ein bisschen etwas Ähnliches gewesen, wo wir da darüber erzählt haben, über das Projekt, wo Frauen in Indien, die blind sind, dazu trainiert worden sind, um Brustkrebs früh erkennen. Also so Trainings gemacht haben, wo sie halt irgendwie wirklich so eine halbe Stunde mega genau die Brust können abtasten können und dass sich herausgestellt hat, dass sie eigentlich dann oft noch genauer können sein als sonst das medizinische Personal. Sie können sich auch mehr Zeit nehmen und halt eben durch den Tastsinn, der ausprägter ist, irgendwie das eigentlich mega gut können gewährleisten. Und gerade auch in Indien ist genau die gleiche Situation ist wie in Bangladesch, dass eigentlich mega viele Frauen keinen Zugang haben halt zum Gesundheitssystem und dass alles viel zu teuer ist. Nur schon Ultraschall ist eigentlich viel zu teuer, um zu machen und darum wird es nicht gemacht. Und auch eben die Scham. Und das finde ich schon mega krass. Also, dass es so. Also, dass man nachher an Krebs, blöd gesagt, muss sterben, weil die Gesellschaft eigentlich gelehrt hat, dass man sich dafür schämen muss, die Brust einem Arzt zu zeigen oder sich vaginal untersuchen lassen. Das ist wirklich mega, mega krass. Und umso wichtiger sind so Projekte, wo auch wirklich Aufklärungsarbeit geleistet wird.
Gell, genau. Das ist wirklich noch eine krasse Barriere, die auch noch dazu steht und die eigentlich wirklich nicht sein müsste, wie vieles andere. Aber das ist schon, wie du sagst, schon. Ja.
Ja, coole Initiative. Leider schade auch trotzdem, dass es sie braucht, aber ja, man macht, was man kann. Und irgendwie finde ich es ja auch mega spannend zu merken. Also es gibt ja wie Formen, das anders zu machen. Ich finde es auch mega lustig, da, oder eine gute Idee, nicht lustig, aber so mit dem Schiff dort anders. Also wie ja, so mega spannend, irgendwie so zu merken, ah, was braucht es denn eigentlich, und das so zu machen, wie es dann wirklich auch bei den Leuten irgendwie ankommt.
Mhm, mega innovativ auch, gell? So, ja, man macht, wie du gesagt hast, man macht mit dem, was man hat. Ja.
Du hast noch etwas Letztes?
Ich habe etwas Letztes, ein Update aus dem Sudan.
Ah, ja.
Das ist jetzt, ich sehe, mich steigert. Es wird immer,
heavier,
genau. Ja. Also vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung für die, die es nicht mitbekommen haben. Vorletzten Samstag haben Burhan und Hemeti, die im Sudan seit Oktober 21 zusammen regiert haben, sie haben einen gewaltsamen Staatsstreich angeführt. Und dort hat das Militär, der Burhan ist der Oberhaupt vom Militär, und das Paramilitär, die Rapid Support Forces, die sind unter dem Hemeti gestellt. Sie haben die zivile Partei gestürzt, wo sich nach dem Aufstand im 2019 die vorherige Regierung von Omar al-Bashir gestürzt haben sie dann abgemacht, ein Abkommen mit ihnen, oder ja, eine Abmachung gemacht mit der zivilen Partei und Zusammenschluss, dass sie eine Übergangsregierung formen, die 3 Jahre gehen soll und das Militär die erste Hälfte natürlich haben darf. Und wie viele auf der Straße erwartet haben, hat es dann einen Militärputsch gegeben, sie haben die Macht gar nicht abgegeben. Und der ist im Oktober 21 passiert und seitdem sind sie an der Macht. Und dann hat man natürlich auch gewusst, dass sie zwei ganz entgegengesetzte Kräfte sind, dass es auch unter ihnen wird zu einem Machtgerangen kommen, was passiert ist. Und es sind seit langem schwellende Spannungen zwischen beiden Seiten und die sind dann diesen Monat, milde gesagt, an die Oberfläche gedreht worden. Und wir haben vor ein paar Wochen mal darüber berichtet, wir haben einen Artikel gelesen von dem Abmachung, die man im Dezember angefangen hat, wo unter anderem geheißen hat, dass sich das Paramilitär, die Rapid Support Forces, sollen auflösen und am nationalen Militär zusammenschliessen. Das haben sie natürlich nicht wollen. Und jetzt, haben sie die Forderung eigentlich von Anfang an schon so ein bisschen drum umgetanzt und jetzt haben sie, nach diesen Spannungen ist dann vorletzten Samstag zu gewaltsamen Zusammenstössen gekommen. Zu einem regelrechten Krieg ist ausgebrochen zwischen ihnen und zwischen all dem sind natürlich Zivilistinnen, die sich weigern, Seite zu nehmen, also wo beide natürlich nicht wollen und jetzt zwischen ihnen gefangen sind. Und kurz nach diesen Zusammenstößen hat dann das Paramilitär erklärt, dass sie den Präsidentenpalast und das Gästehaus Flughafen sie haben, und Merowi und andere militärische Stellungen im ganzen Land, so strategisch wichtige Knotenpunkte, haben sie gerade am Anfang eingenommen, sie haben den Flughafen kaputt gemacht, sehr schnell angefangen, Spitäler angreifen und so wichtige Infrastrukturen kaputt machen, einfach auch, dass die Leute ihnen ausgeliefert sind, das Militär und das ganze Land. Und ja, es ist recht schwierig, um einen Überblick zu behalten, weil auch die Muslimbrüder, die vorher wo näher sind am Militär und zum vorherigen Präsidenten Omar al-Bashir noch gehören, die jetzt wieder auch die Oberfläche oder so ein bisschen publik gekommen sind. Beide Seiten werden von verschiedenen Ländern und regionalen und überregionalen Kräften unterstützt. Das Paramilitär kommt klar Unterstützung von Russland über, auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann Türkei und Ägypten ist auch im Spiel und beide werden von verschiedenen Seiten unterstützt, nicht zum sagen, dass es ein Proxykrieg ist und dass im Land nicht, also zum die Agency von den Leuten im Land nicht wegnehmen, das ist es nicht, aber es macht es einfach viel komplizierter, weil so viele geopolitische Spieler und so ein ganz komplexes Netz von geopolitischen Zusammenhängen und Spielverflechtungen da mitspielen. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen das Update, sie haben irgendwie 3 oder 4 Mal sogar gesagt, dass sie einen Waffenstillstand machen, wenigstens für ein paar Stunden, damit Leute weggehen können von ihrem Wohngebiet. Hat nie gehalten, außer jetzt vor 3 Tagen haben alle EU und westliche Staaten ihre Diplomatinnen rausgeführt. Die sind übrigens auch angegriffen worden. Es hat ein paar gezielte Angriffe gegeben auf Diplomatinnen. und auf NGOs, auf internationale NGOs, und wo man auch vermutet, dass das die Muslimbrüder dahinter sind.
Ah, okay.
Genau, und wo man, also ja, niemand weiß es genau. Ja, und die haben dann angefangen evakuieren, zuerst sehr zögerlich, und dann haben sie nur ihr Personal evakuiert, und jetzt seit vorgestern gibt es mehrere Flüge, die zusammen koordiniert werden von verschiedenen europäischen Ländern. Genau, und Khartoum ist eigentlich so ein bisschen, es ist alles sehr zentralisiert gewesen. Die Macht ist immer in Khartoum gelegen, in der Hauptstadt, und das ist jetzt, wie viele sind auch von außen von Darfur und von anderen Krisengebieten sozusagen, die schon seit länger, dekadenlang schon Krieg haben, auf Khartoum geflüchtet, und jetzt ist es umgekehrt, jetzt müssen alle von Khartoum rausflüchten, weil es dort einfach nicht mehr sicher ist, und es gibt, ja, also es ist ganz absurd, und ich habe viele Verwandte und Freundinnen vor Ort, die müssen flüchten, die sich jetzt am Verstecken sind, zwar in Sicherheit, die einen sind in Sicherheit, haben aber bald kein Essen und Trinken mehr und kein Medikament mehr, und die anderen sind auf der Straße, sind irgendwie 3 Tage schon am Reisen, um an Grenzen kommen von Ägypten oder von Äthiopien. Die anderen sind verschwunden, von vielen hat man einfach nichts mehr gehört. Und es ist eine ganz, ganz schwierige Lage momentan. Ich glaube, was man machen kann, ist darüber reden, Geld spenden. Es gibt ganz viele Spitäler und Resistance Committees, die Basisarbeit leisten, die Leute evakuieren, die auch Leute begraben, weil sie viele Leichen auf der Straße haben, die auch Geld für das brauchen. Für Medikamente, für alles Mögliche. Es wird noch ganz viel brauchen für die Reise und dann für Leute. Ja, ich glaube, das wird sich auch noch alles noch... ich glaube, das Ausmaß wird uns erst in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten klar, was da gerade passieren ist. Ich habe gedacht, das ist mal so ein Umriss von was politisch passiert, und ich habe gedacht, ich gebe ein Update, ein positives Update, ein bekräftigtes Update, wo um die kollektive Fürsorge geht, um gegenseitige Hilfe aus diesen sozialen, wo eigentlich als soziale Säule in der sudanesischen Gemeinschaft gelten, und insbesondere um diesen Umstand. Viele haben sich vor Ort organisiert, andere in der Diaspora sind online auf Twitter und auf Social Media Evakuierungskoordinierungen am machen, und es ist recht krass. Vor allem, wir haben schon mehrmals von diesen Resistance Committees berichtet, die zum Teil schon seit 2013 und vorher organisiert gewesen sind, aber mit diesen Aufständen im 2019 haben sie sich schnell verbreitet im ganzen Land. Basisorganisationen, die in 55'000 Nachbarschaften im ganzen Land gibt es die jetzt mittlerweile. Sie sind natürlich, also sind schon aktiv gewesen und haben auch da, und sie werden aber, sie sind aktiv, solange und man legitimiert sie, oder die vor allem internationale Akteurinnen legitimieren sie, nur wenn es um soziale und um so Hilfe geht, soziale Dienste sozusagen geht, aber sie werden nicht als politische Spielerinnen legitimiert, obwohl sie sehr, sehr viel gemacht haben während der Revolution und auch jetzt. Und jetzt, genau, seit der Konflikt im 15. April, der Krieg eigentlich ausgebrochen ist, haben sich Aktivistinnen aus Hunderten von Stadtvierteln jetzt auch wieder mobilisiert und im ganzen Land Komitees von Medizin, Krankenschwestern, Ingenieurinnen, ganz viele Leute, die es jetzt gerade braucht, organisiert und ihre Aufgaben, breite Band auf Aufgaben, die sie übernehmen, für die Bereitstellung von Unterkünften für Leute, die müssen, also von diesen Vertriebenen, Instandsetzung von Krankenhäusern bis zur Rettung von Menschenleben inmitten von diesen Granatschüssen und Bomben. Und die Bemühungen sind von diesen eben Widerstandskomitees, von diesen Resistance-Komitees ausgegangen, die, wie gesagt, schon seit 2019 an der pro-demokratischen Bewegung im Sudan eigentlich so an der Front stehen. Jedes Koordinationskomitee hat einen Scan der funktionierenden Krankenhäuser durchgeführt. Selbst die Krankenhäuser, die vor dem Krieg nicht funktionierten, haben wir in Betrieb genommen, indem wir ihnen Ärzte, Treibstoff und Strom gebracht haben, sagt Ahmed Esmat, der Sprecher einer von der Gruppe im Süden von der Hauptstadt Khartoum. Was uns im Moment fehlt, sind Hilfsgüter. Von Medikamenten über Erste-Hilfe-Kästen bis hin zu Mullbinden. In jedem Viertel fehlt es an diesen Dingen, fügt er hinzu. Seit sich ein gewaltsamer Machtkampf, seit sich der gewaltsame Machtkampf genau zu einem bewaffneten Konflikt zwischen der Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces ausgeweitet hat, sind nach Angaben vom Weltgesundheitsorganisation mindestens 413 Menschen getötet worden. Das sind so die Zahlen, die online zirkulieren, aber ich glaube, so nach, wenn ich so höre, was mir Familie und Friends dort sagen, das kann gar nicht sein, weil also die einen sind am Flüchten auf der Straße und sind, müssen dann wiederkehren, weil die Straßen voller Leichen sind und voller brennenden Autos sind und niemand mehr durch kann und Angst. Also so Szenarien hört man, und ja. Und genau, die Hilfsorganisationen haben durch in dieser Gewalt auch ihre Arbeit eingestellt. Viele sind geflüchtet. Und jetzt kommen eben die Widerstandskomitees, die versuchen, diese Lücke zu füllen, indem sie ihre Netzwerke mobilisieren. Und sie haben auch Evakuierungsversuche oder Evakuierungen koordiniert und ihre Antikriegspropaganda verbreitet und weigern sich, wie gesagt, Stellungnahme zu nehmen oder sich für einen von beiden Militärs zu entscheiden. Und Khulod Kher ist eine Journalistin und arbeitet in einem Think Tank und eine politische Analystin, sagt, die Widerstandskomitees behalten ihre Legitimität, weil sie etwas anderes tun als die politischen Eliten in diesem Land, nämlich Dienstleistungen zu erbringen. Sie haben ihre gesamte politische Arbeit immer auf Dienstleistungen ausgerichtet und tun das jetzt während des Kriegs noch viel mehr. Das muss man, also ich finde das schon auch, sicher hat sie recht, aber ich finde, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil sie machen mehr als nur Dienstleistungen und sie werden oft auf das reduziert. Sie machen ganz viel politische Arbeit, Kampagnen, Aufklärungsarbeit, Workshops, sie haben einen ganzen Chart, Entwurf gemacht, wie sie das Land wie sie sich organisieren politisch von unten gegen oben. Und also es ist ein recht krasses Dokument, das sie gemacht haben, sehr viel Arbeit, die sie machen. Und ich glaube, es ist schwierig, sie nur auf die Dienstleistungen zu reduzieren, aber das ist sicher eine wichtige Säule von ihrer Arbeit. Genau. Ja, und viele Zivilisten sind natürlich in diesem Dilemma, sollen wir gehen, sollen wir bleiben, wer von der Familie hat einen Pass, wer kann gehen, wer lassen wir zurück, lassen wir unsere ganzen Häuser, unser Leben zurück, wo geht es her? Also so die Kriegsflucht halt, die man auch aus vielen anderen Kriegen leider kennt. So, ja, und Wasser, Lebensmittel, Strom sind knapp. In unserem Viertel gibt es ein Gebiet in der Nähe der Kämpfe, aber es gibt kein Benzin zur Rettung der Menschen. Wir mussten es auf dem Schwarzmarkt kaufen, um die Bewohner in sichere Gebiete zu bringen. Die Komitees arbeiten geschlossen. Die Menschen spenden für uns, um Lebensmittel für Kinder zu kaufen und alles Notwendige zu tun, um den Menschen zu helfen. So auch Ahmed Esmad. Ja, es gibt auch eine Reihe von WhatsApp-Gruppen und Telegram-Gruppen, Online-Gruppen, die zusammen organisiert und koordiniert und fragen, welche Routen sicher sind. Es gibt Gruppen, wo man Medikamente kann posten, die man braucht und andere probieren es aufzutreiben und ganz viele so Sachen. Also man muss wirklich mit gar nichts sehr viel machen. Es braucht sehr viel Organisierung und Koordination, die im Sudan und draussen gerade stattfindet. Was finde ich, also ich sehr, sehr beeindruckend finde.
Ja. Gibt es ein paar Namen von Organisationen, die du gerade kennst? Empfehlen oder kommst du zu dem?
Ich kann jetzt gerade nichts, aber ich kann es nachher sonst nochmal während der Pause suche ich Sachen aus und tue es dann nach dem Segment dann posten. Genau. Es geht noch, ich könnte noch so viel sagen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, oder vielleicht noch ein Zitat, die Widerstandskomitees in den Vierteln verfügen über Koordinationsmechanismen, mit denen sie zusammenarbeiten, um Informationen auszutauschen, unser soziales Schutznetz und Unterstützung der Zivilbevölkerung aufrechtzuerhalten. So, und neben der Dienstleistungen, Fluchtweg, Widerstandskomitees spielen auch grosse Rolle in der Aufrechterhaltung von dem sozialen Leben. Und ich glaube, wo auch so ein bisschen Normalität kann aufbewahren kann, was auch sehr wichtig ist. Und sie tun auch Antikriegsbotschaften auf Häuser und Gebäude sprayen. Sie sind weiter am ihre Parolen rufen. Und natürlich haben sie nur sehr wenig. Auch jetzt in dieser Zeit haben sie sehr wenig Unterstützung von den elitären Politikerinnen oder den offiziellen und legitimierten Politikerinnen oder die auch von den internationalen Kräften und legitimiert werden unterstützt. Und das ist noch krass gewesen, weil sie werden nie wahrgenommen oder nie ernst genommen, bis sie haben angefangen, vor allem in diesen Areas wie Khartoum 2 und Amarat, so dort, wo Botschafter sind und Diplomatinnen wohnen und auch internationale NGOs stationiert sind, bis sie dort angefangen haben, auch Leute die westlichen Leute und Mitarbeiter von ihnen zu evakuieren. Und dann hat angefangen auch unter anderem die amerikanische Botschaft und die amerikanische Foreign Ministry hat angefangen, ihnen direkt zu tweeten und sie fragen, ob sie können ihre Leute rausholen können. Und dann, dann sind sie ernst genommen worden.
Danke vielmals für das Update. Es ist mega krass, einfach einmal mehr, wie das nachher so ein Schauplatz wird von irgendwie verschiedensten Mächten, was sich da irgendwie ein Gefecht leistet und das einfach ausgetragen wird auf dem Rücken der Zivilistinnen. Und eben das auch so Sachen wie, dass Spitäler irgendwie beschossen werden und so. Das ist einfach so unvorstellbar, irgendwie absurd. Das ist wirklich mega krass. Und ich meine, ja, mega gut gibt es wie so die internationalen Organisierungen und Unterstützungsaktionen,